Nordlit, das sind Alva Reifenstein und Stefanie von Schnurbein, sagen herzlich willkommen zum ersten Nordlit-Podcast im Jahr 2022. Und wir gehen heute wieder quasi ins Ausland oder laden uns das Ausland hier ein. Mit Philipp Wagner ist ein Universitätsassistent für Skandinavistik an der Universität Wien heute zu Gast. Philipp, herzlich willkommen. Und ich würde gerne Alva bitten, Philipp die erste Frage zu stellen.
Hallo Philipp, auch von mir. Unsere erste Frage, wie üblich, wie bist du zur Skandinavistik gekommen und eigentlich viel wichtiger, wie bist du dabei geblieben?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist gewissermaßen nur das Ausland, weil ich bin eigentlich gebürtiger Berliner. Insofern gibt es immer wieder die lustige Situation, dass ich quasi hier die österreichische Skandinavistik vertrete. Das ist mir schon einmal passiert in Berlin. Aber zu der eigentlichen Frage und dann vielleicht auch zu meinem Werdegang. Also wie bin ich zur Skandinavistik gekommen? Ich reihe mich ganz gut ein in die bisherigen Geschichten, denn bei mir war es auch eher zufällig, dass ich zur Skandinavistik gekommen bin. Ich habe tatsächlich in Berlin keinen Studienplatz gekriegt aufgrund des Numerus Clausus und stand dann vor der Situation, dass ich eigentlich studieren wollte, aber dann irgendwo anders hingehen musste. Und in Greifswald gab es damals und ich denke auch noch heute freie Einschreibung. Und ja, so kam es dazu, dass ich dann in Greifswald eine Philologie und einen Studiengang in Politikwissenschaft machen wollte. Und bei der Philologie war ich noch nicht so festgelegt. Da hatte ich die Wahl zwischen Slawistik und Skandinavistik. Und ja, ich war im Sommer, bevor ich das Studium begann, auf einem Segeltörn mit der Naturschutzjugend und Feldbiologerna, einer schwedischen Naturschutzorganisation. Und irgendwie fand ich das so nett und ich war auch befreundet mit einer Skandinavistik-Studentin. Die hat auch gemeint, ja, ich soll unbedingt Skandinavistik machen. Und ja, da der Plan, in Berlin zu studieren, nicht geklappt hat, bin ich dann in Greifswald in das Skandinavistik-Studium und das Studium der Politikwissenschaft gestartet. Ja, warum ich dabei geblieben bin, also es hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr nett, habe dann auch eine Begeisterung für Literaturwissenschaft entwickelt und während meinem Studium ist dann Jochen Schiedermeier nach Greifswald gekommen und dann gab es dieses Feld der Literatur- und Kulturtheorie, das sich mir da eröffnet hat. Und das fand ich sehr spannend, aber tatsächlich bin ich dann gar nicht so, also ich bin nur so halb bei der Skandinavistik geblieben, denn nach meinem Bachelorstudium habe ich ein Masterstudium in Tübingen rangehangen, das den Titel Literatur- und Kulturtheorie hatte. Das ist eines von diesen neuen Masterstudiengängen, die ja versuchen, verschiedene Philologien, also verschiedene Angebote aus Philologien zu kombinieren. Und da gab es dann die Möglichkeit, in Tübingen ganz verschiedene Lehrveranstaltungen aus der Germanistik, aus der Slawistik, aus der Anglistik, aus der Romanistik zu besuchen und auch aus der Skandinavistik bei Antje Wischmann. Und da konnte ich dann anknüpfen und habe quasi einen Schwerpunkt auf Skandinavistik gelegt im Rahmen dieses ja doch sehr vielseitigen Studiums. Genau, und ja, das hat mir dann weiter gefallen und deswegen bin ich auch dabei geblieben.
Ja, du hast ja auch eine schöne Karriere. Also die Namen, die im Podcast schon aufgetaucht sind, tauchen in deinen Erzählungen ja jetzt auch wieder auf. Jochen Schiedermeier, der quasi von München nach Greifswald und dann wieder nach München gegangen ist. Antje Wischmann, die auch in Berlin gelehrt hat, dann in Tübingen die Vertretungsprofessur eine Zeit lang hatte und dann nach Wien gegangen ist und dich da offensichtlich mitgelockt hat aus Tübingen. Ja, dieses Netzwerk der Skandinavistik sieht man, dass das geht wirklich so ja, durch die Städte und durch auch die Länder, die unterschiedlichen Universitäten. Du bist jetzt nach deinem deutschen Studium, also nord- und süddeutschen Studium, in Wien in Österreich gelandet und hast dich, glaube ich, auch damit beschäftigt, also mit den unterschiedlichen Universitätssystemen so ein bisschen und auch ein wenig mit der Geschichte der Skandinavistik in Österreich. Vielleicht, bevor wir in dein eigentliches Thema einsteigen, hast du Lust, darüber noch ein bisschen zu berichten aus deutsch-österreichischer Perspektive, aber auch aus dem quasi akademischen Mittelbau oder Nachwuchs?
Ja, sehr gerne. Genau. Also es ist das Spannende, ist immer die österreichische Skandinavistik. Das klingt immer so groß, aber eigentlich kann man Skandinavistik nur in Wien studieren. Also es gibt noch eine Skandinavistin in Graz, die im Rahmen der Germanistik Lehrveranstaltungen angeboten hat. Aber eigentlich ist es dann doch die Wiener Skandinavistik. Und diese Einzelstellung ist sehr spannend. Also weil es natürlich auch durch die Wissenschaftssprache Deutsch viele Verbindungen nach Deutschland gibt. Also die Geschichte der Wiener Skandinavistik ist auch sehr stark mit der Geschichte der Skandinavistik in Deutschland verbunden. Aber es gibt zugleich auch die Tendenz einer Internationalisierung. Also der Vorgänger von Antje Wischmann war ja auch Sven Rossell, ein Däne, der Skandinavistik gelehrt hat. Also das genau, ist, glaube ich, so eine Besonderheit auch der Wiener Skandinavistik, so diese doppelte Ausrichtung. Zu den Universitätssystemen, also Stefanie, du hast es ja schon gesagt, ich bin jetzt Universitätsassistent. Das ist quasi der Begriff für wissenschaftliche Mitarbeiter in Österreich. Ich war auch schon mal, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, ich war auch wissenschaftlicher Mitarbeiter in Deutschland im Rahmen des Graduiertenkollegs Baltic Borderlands, wo ich angefangen habe zu promovieren. Und zum Vergleich der Systeme, also durch den Bologna-Prozess gibt es natürlich auch hier das Bachelor- und Masterstudium. Was ich sehr spannend finde, ist im Gegensatz zu dem Studium, wie ich es erlebt habe, also ich habe ja auch schon Bachelor studiert, dass die Studierenden bei uns zwei Bachelorarbeiten tatsächlich schreiben. Also es sind zwei kürzere Arbeiten, die dann aber zwei der drei Bereiche auch abdecken. Also man hat ja die Wahl bei uns zwischen Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und der Mediavistik, also oder Altnordistik. Und aus diesem Bereich suchen sich die Studierenden zwei Felder aus und im Masterstudium spezialisieren sie sich dann noch weiter. Das ist so der größte Unterschied aus der Studienperspektive.
Das ist tatsächlich sehr spannend, da das, also in Berlin ist das nahezu nicht umgekehrt, aber die Spezialisierung, die findet im Laufe des Bachelor statt und im Master kann man sich weiter spezialisieren, kann es aber auch ganz weit öffnen und durch alle Fachteile weiter studieren. Und es ist sehr spannend, wie die unterschiedlichen Institute jetzt, nicht nur Länder, das auch lösen, finde ich. Also diese Fächervielfalt innerhalb der Skandinavistik. Aber ja, ich habe noch eine Frage weiterhin dazu. Ich glaube, du beschäftigst dich zurzeit auch ein wenig mit der Geschichte der Skandinavistik in Österreich oder in Wien. Schreibst auch einen Artikel für ein hoffentlich dieses oder nächstes Jahr erscheinendes Handbuch von Bernd Henningsen herausgegeben, also das Nordeuropa-Handbuch. Und gibt es aus dieser Beschäftigung mit dieser Fachgeschichte noch ein wenig zu berichten, bevor wir wirklich in dein Thema einsteigen und in die, in die Literaturwissenschaft zurückkehren?
Ja, also das Skandinavistikstudium als richtiges Studium gibt es eigentlich erst seit dem Wintersemester 1984 in Wien. Aber davor gab es auch schon viele Forschende, die sich mit skandinavistischen Themen auseinandergesetzt haben. Und da gibt es dann speziell eine schillernde Person, die in der Geschichte sehr prominent ist, auch in der Geschichte der Skandinavistik in Deutschland. Das ist Otto Höfler, der in Wien studiert hat, dann in das Deutschland der NS-Zeit gegangen ist, dort Karriere gemacht hat, weil seine Thesen auch sehr anschlussfähig waren an diese völkischen Vorstellungen, die im NS quasi die führende Ideologie waren. Und der dann auch in den 50er Jahren, nachdem er in Deutschland eher Probleme bekommen hatte zu lehren, aufgrund seiner Vergangenheit dann wieder nach Österreich zurückgekehrt ist und seine Karriere in Wien fortsetzen konnte. Genau, das ist eher so das dunklere Kapitel. Und ich finde, also während ich mich damit beschäftigt hatte, fand ich aber auch sehr interessant. Also es gibt noch eine andere Figur, Van Børje. Das ist ein Dänisch-Lektor gewesen, der dann auch Literaturwissenschaftler war und eher für neuere Skandinavistik zuständig war. Und der auch seit den 1940er Jahren, also er kam 1942 nach Wien, ja, Lehrveranstaltungen gegeben hat zur neueren Skandinavistik. Also diese Frühgeschichte der Skandinavistik ist dann doch sehr im Zeichen dieser NS-Geschichte. Und das ist etwas, was leider immer noch ein bisschen aufgearbeitet gehört. Und ja, da sind wir so ein bisschen dran. Also es gibt jetzt auch eine Masterarbeit, die in Arbeit ist, wo das Thema Höfler ein bisschen weiter aufgearbeitet wird. Da freuen wir uns schon sehr drauf bei uns in der Abteilung. Und ich möchte aber auch gleichzeitig betonen, also das federführend für diesen Studiengang Skandinavistik in Wien war dann Otto Geschwandler, also zwar ein Schüler von Otto Höfler, der aber eine ganz interessante Figur auch ist, weil er sich ja doch immer sehr, soweit ich es mitgekriegt habe, für sein ja demokratisches Miteinander und ein ausgleichendes Verhältnis zwischen allen Statusgruppen eingesetzt hat und auch diesen Studiengang auf den Weg gebracht hat. Also das war sein großes Projekt.
Ja, vielen Dank, Philipp. Also Otto Höfler hat mich ja auch sehr lange in sehr vieler Hinsicht beschäftigt und wird das sicherlich auch weiter tun. Und ich glaube, so solche Exkurse in die Fachgeschichte, selbst wenn sie nicht so ganz unmittelbar mit der Literaturwissenschaft zu tun haben, können nicht schaden. Otto Höfler ist ja auch, ich schlage jetzt einen etwas seltsamen Bogen, aber ist ja auch jemand, der so etwas wie, ich sage das ein wenig vorsichtig, wie kulturwissenschaftliche Ansätze in die Skandinavistik gebracht hat oder in die Nordeuropa-Forschung. Also ethnologische Ansätze könnte man sagen, also sehr viel aus der Volkskunde, wie das damals hieß, genommen hat und also von diesem rein philologischen eher weggekommen ist. Und das ist natürlich einerseits faszinierend, andererseits zeigt es auch die Problematik auf, dass also nur weil etwas Kulturwissenschaft ist, das nicht noch nicht unbedingt ideologisch unproblematisch sein muss. Das bringt mich aber dazu, vielleicht dich auch noch mal etwas vorzustellen in deinen Forschungsschwerpunkten. Denn du, soweit ich das weiß, verstehst dich einerseits als Literaturwissenschaftler, aber als kulturwissenschaftlich orientierter Literaturwissenschaftler. Das geht aus deinem Werdegang auch hervor. Und würde ganz kurz noch fragen, wie würdest du denn deine Hauptforschungsfelder beschreiben?
Ja, meine Hauptforschungsfelder sind recht divers. Also ich habe mich sehr viel mit Mobilität auseinandergesetzt, auch mit Immobilität, mit quasi Bewegungen durch Raum und Zeit, was dann auch mich auf mein anderes Thema, das ich dann in der Dissertation bearbeitet habe, gebracht hat. Also gerade dieses Zeitliche und Räumliche, darüber werden wir nachher noch mehr sprechen in Bezug auf Inseln. Ich habe mich auch mit Mehrsprachigkeit auseinandergesetzt. Das hat teilweise natürlich auch was mit der Mobilität zu tun, weil manchmal da auch verschiedene Sprachbereiche, Sprachgebiete aufeinandertreffen, durchquert werden. Aber da ging es eher ja um die Überlegung, wie man eigentlich dieses Philologische auch erneuern kann. Also das ist ja durch das Kulturwissenschaftliche ein bisschen unter Druck geraten. So Philologie, macht man das überhaupt noch? Und bei der Mehrsprachigkeit geht's darum, also bei dieser Mehrsprachigkeitsforschung der Kulturwissenschaftlichen geht es ja auch darum zu schauen, ob man das Philologische nicht doch auch reaktivieren kann oder nicht verbinden kann. Womit ich mich auch beschäftigt hatte, das ist noch aus der Masterarbeit übrig geblieben, das war Intersektionalität. Also Intersektionalität, ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff schon viel im Podcast.
Es wäre schön, wenn du den Begriff kurz erläutern könntest, denn das ist sicherlich für viele interessant und gleichzeitig ein Begriff, den nicht alle unsere HörerInnen schon einmal gehört haben.
Also Intersektionalität wird oft in seinem Zusammenhang gebraucht, wo es um Mehrfachdiskriminierung geht. Man kann den Begriff aber auch ein bisschen weiter fassen, dass er eigentlich beschreibt, wie so verschiedene soziale Identitäten und soziale Kategorien zusammenwirken. Es gibt da das, ja, also das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem schwarzen Feminismus der USA auch kommt. Und da gibt es dieses Bild der Kreuzung, der Intersection, also dass in einer Person sich verschiedene Identitäten kreuzen und zusammenwirken, aber halt auch Diskriminierungserfahrungen deswegen gemacht werden. Also dass halt schwarze Frauen besondere Formen von Diskriminierung auch erleben, weil sie Frauen sind und weil sie schwarz sind, anders als wenn sie zum Beispiel weiß wären. Ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlicher geworden ist, um es vielleicht nochmal auch anschaulicher zu machen. Also ich habe mich in meiner Masterarbeit damit auseinandergesetzt, mit so autobiografischen Romanen über Väter. Und da habe ich mir angeschaut, wie dann eigentlich so eine Vorstellung von dem guten schwedischen Vater konstruiert wird. Und der gute schwedische Vater, zu dem Ergebnis bin ich gekommen, der ist halt eher auch weiß gewesen und hat noch andere Eigenschaften, aber der ist weiß, männlich. Und tatsächlich werden dann im Feuilleton, wurden dann autobiografische Romane von eher als migrantisch wahrgenommenen AutorInnen, da wurden die Väter dann in den Rezensionen auch eher abgewertet, dass sie keine guten Väter sind, aber weil das mit ihrem Nicht-Schwedischsein zusammenhängt oder mit ihrem Nicht-Weißsein. Also das wurde da so gleichgestellt.
Ja, ich finde dieses Beispiel sehr schön, weil das auch nochmal zeigt, dass die Kehrseite der Diskriminierungsstrategien natürlich Privilegierungsstrategien sind. Und dann also diese doppelte Privilegierung als oder Dreifachprivilegierung als weiß, Mann und Vater, also Väterlichkeit auch nochmal als quasi etwas Aufwertendes, finde ich jetzt in deinen Ausführungen sehr spannend.
Ich fand es auch sehr spannend, deswegen heißt in der Masterarbeit bearbeitet. Aber vielleicht, um zu dem Literatur- und Kulturwissenschaft zurückzukommen, also das es ist quasi dieses Anwenden von eher sozialwissenschaftlichen, ja, kultursoziologischen Fragestellungen auf die Literatur, was ich mache. Wobei ich mich speziell bei dem Inselthema dann doch versucht habe, eher weg von diesen soziologischen Fragen zu bewegen, hin zu schon auch der kulturwissenschaftlichen Frage, wie sind eigentlich unsere Vorstellungen über Inseln beschaffen, wie werden die auch in Literatur tradiert und auf die Probe gestellt.
Ja, damit hast du uns schon den Übergang gegeben. Ich mache noch mal kurz einen anderen Übergang. Also du trägst ja diesen sehr, sehr schönen Titel Dr. Des, den es in Berlin nicht mehr gibt. Der Doktorgrad ja noch nicht ganz verliehen ist, sondern nur anzeigt, dass also die Dissertation und das Promotionsverfahren abgeschlossen ist, dass aber die Dissertation selbst noch nicht als Buch erschienen ist. Das aber, und das wollen wir hier relativ groß machen und ankündigen, das steht unmittelbar bevor, soweit ich das verstanden habe. Also dein Buch Chronotopische Insularitäten zur Inseldarstellung in den skandinavischsprachigen Literaturen um 1900 und der Gegenwart ist für 2022 angekündigt und im Erscheinen. Und wir freuen uns alle sehr drauf und sind ganz, ganz froh, jetzt vorab mit dir quasi über dieses Thema Inseldarstellungen in der Literatur sprechen zu können. Und nachdem wir von Katharina Müller eine Frage bekommen haben an dich das letzte Mal, die sich eigentlich zur Einleitung unserer Diskussion darüber sehr eignet, würde ich vorschlagen, dass wir Katharina die Frage stellen lassen und dich dann darauf antworten lassen zunächst und dann uns vorarbeiten in die chronotopischen Insularitäten auf diesem Wege.
Ja, hallo Philipp. Ich freue mich, dass ich quasi das Staffelholz an dich weitergeben darf. Wir sind uns schon ein paar Mal in skandinavistischen Kontexten begegnet. Zuerst, glaube ich, in Tübingen auf der von Antje Wischmann organisierten Mobilitätstagung. Und in diesem Kontext haben wir unsere Schnittmengen auch bei Hermann Bang. Und ich freue mich sehr auf das Erscheinen deines Buches im nächsten Jahr und bin gespannt auf die Insellektüren, nicht zuletzt, weil ich auch Inseln und Fähren selbst ganz faszinierend finde. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was uns in deinem Buch erwartet, aber ich finde den Titel sehr, sehr vielversprechend. Der ist ja angekündigt mit chronotopische Insularitäten zur Inseldarstellung in den skandinavischsprachigen Literaturen um 1900 und der Gegenwart. Und mit diesem Titel deutest du ja ein bisschen an, dass sich gerade rund um die beiden letzten Jahrhundertwenden diese Andersörtlichkeit und Anderszeitlichkeit der Inseldarstellung als literarisch besonders produktiv erweist. Und falls jetzt dieser Eindruck kein falscher ist, hättest du für mich und uns eine These oder eine Erklärung für diesen Befund, dass gerade diese Jahrhundertwenden sich für Inseldarstellungen so fruchtbar erweisen? Ja, und wenn ich darf, hätte ich auch noch eine zweite Frage an dich, die sich auf Inseldarstellungen in anderen Medien bezieht. Mich würde hier sehr interessieren, ob filmische Inseldarstellungen oder in der bildenden Kunst ähnlich funktionieren und wie hier die Wechselwirkungen aussehen. Und ich denke da zum Beispiel, das ist jetzt so das Einzige und das Erste, was mir einfiel, Böcklins Bild Die Toteninsel, welche dann bei Strindberg eine ganz wichtige Rolle spielt in Spöck-Sonaten, der Geistersonate. Aber vielleicht hast du da noch andere interessante Beispiele, in denen sich diese Inseldarstellungen bestätigen oder vielleicht auch denen entgegenlaufen.
Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Katharina für diese beiden sehr spannenden Fragen. Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen. Und also, warum ist das um 1900 und um 2000 literarisch besonders produktiv, diese Inseldarstellung? Also Katharina, du hast es ja selbst schon gesagt in deiner Frage, Inseln und auch das Meer, das faszinieren durch ihre Andersörtlichkeit und ihre Anderszeitlichkeit schon sehr lange die Menschheit und das auch schon vor 1900. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie man jetzt dieses literarisch besonders produktiv verstehen möchte, weil zum Beispiel rein quantitativ ist das, glaube ich, vor 1900 sogar ein viel produktiveres Thema, also wenn man an die Robinsonaden-Literatur denkt oder auch speziell in der skandinavischen Romantik, da gibt es von Gunilla Hermansson eine sehr spannende Arbeit zum Motiv der glückseligen Inseln, wo halt auch speziell in der dänischen und der schwedischen Romantik eigentlich ja so Inseln imaginiert werden, die ja so vor allem in der Spätphase der Romantik die Orte sind, an denen das romantische Projekt evaluiert wird oder vielleicht auch ein Neustart gewagt werden kann. Aber womit ich mich in meiner Arbeit auseinandergesetzt habe und warum ich diesen Schwerpunkt auf die Zeit um 1900 und um 2000 gelegt habe, also der Grund ist eigentlich der, dass meine These ist, dass die literarischen Texte eine potenzielle Vielfalt von Zeit- und Raumkonzepten demonstrieren zu dieser Zeit. Und es sind eher zeitliche Schwerpunktsetzungen, die so ein bisschen zusammenfallen mit so literaturhistorischen Innovationsphasen. Also einerseits der moderne Durchbruch, wie er von Georg Brandes geprägt wurde, also dass in den 1880er Jahren das irgendwie ja Literatur soziale Probleme zur Debatte stellen soll, aber auch, dass die Literatur allgemein einer Erneuerung bedarf. Und ab den 1970er Jahren gibt es so etwas, das nennt Anne-Marie May, eine dänische Literaturwissenschaftlerin, auch den formalen Durchbruch in Anlehnung an dieses Brandes-Diktum, dass da nochmal versucht wird, ja, Literatur formal anders zu denken, als es vorher getan wurde. Und das ist Anlass für mich, mir anzuschauen, wie da eigentlich dieses Inselthema, das doch literaturhistorisch immer wieder auftaucht, wie das in diesen zwei Phasen bearbeitet wird. Es ist zugleich auch bei mir der Versuch, so ein bisschen das zu nuancieren, was Lisbeth Werb in ihrem Artikel, der auch, denke ich, in der Literaturliste aufscheint, argumentiert, weil Werb sagt, es gibt eigentlich so bis zum Zweiten Weltkrieg eine Art optimistischen Grundton in Inselerzählungen und dann wird es eher eine pessimistische Perspektive. Also die Insel ist jetzt nicht mehr dieser tolle, idyllische Ort, sondern das ist eher so ein beklemmender, enger Ort. Und das möchte ich halt nuancieren. Also das ist auch quasi vor 1945 nicht immer so, dass die Insel der idyllische Ort ist. Das schaue ich mir auch an in meiner Arbeit mit einer Erzählung von Anne-Charlotte Leffler, die heißt Aurore Bonnier, und einem Roman von August Strindberg, Die Havsbandet am offenen Meer auf Deutsch, wo in beiden Fällen die Insel nicht der Ort ist, wo sich die Träume verwirklichen lassen oder die jetzt besonders idyllisch sind. Genau, also warum diese zwei Phasen, also um es nochmal zusammenzufassen, gerade weil da ja diese Vielfalt von Zeit- und Raumkonzepten demonstriert wird, das werde ich dann, denke ich, später noch weiter erläutern, was damit gemeint ist. Aber da ist es um es auf den Punkt zu bringen, also es ist speziell ja auch ein besonderes Bewusstsein auch schon dafür da, welche vorherigen Inselerzählungen es geht. Und da wird damit gespielt, in welchen Formen die Insel schon aufgetaucht ist in der Literaturgeschichte.
Ich finde das sehr spannend und du hast jetzt die ganze Zeit was gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Du hast irgendwie so sehr zwischen theoretischen Konzepten und Literaturgeschichte hin und her vermittelt, schien mir fast. Also es schien mir so, also dass du mitbringst ein Interesse für Zeit- und Raumkonzepte und insbesondere für etwas, was du, das werden wir nachher noch vertiefen, Andersörtlichkeit und Anderszeitlichkeit nennst. Und dass du gleichzeitig auf ein Motiv, könnte man vielleicht sagen, ein literarisches Motiv, also das Motiv der Insel, in der Literaturgeschichte verwiesen hast. Und du bist immer zwischen diesen beiden Dimensionen hin und her gesprungen, was mir eigentlich so scheint, dass es also typisch ist für ein kulturwissenschaftliches Arbeiten innerhalb der Literaturwissenschaft. Also zwischen diesen unterschiedlichen Textsorten, theoretischem Text und literarischem Text und Literaturgeschichte, historischer Entwicklung auch nochmal hin und her zu diskutieren. Und ich wollte das nur nochmal so in den Raum stellen, denn ich hoffe, dass wir unser Gespräch heute auch so gestalten können, dass wir zwischen diesen theoretischen Konzepten, die ich mir von dir sehr, sehr gerne erklären lassen würde, und den Inseldarstellungen, den literarischen Darstellungen selbst hin und her gehen können.
Sehr gerne. Wir probieren diesen Gang und ich hoffe, ich komme nicht ins Stolpern. Mein Vorschlag wäre, wir könnten mal anfangen, also den Titel meiner Arbeit zu erläutern, weil sich da schon sehr viele theoretische Begriffe drin verstecken. Ist das in Ordnung?
Das ist völlig in Ordnung. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ich sehe schon, dass wir auf einer Linie hier sind. Denn du hast ja nicht so ganz einfache Begriffe in dem Titel. Also es geht schon los mit einem Adjektiv chronotopisch, was jetzt nicht so in unseren Alltagssprachgebrauch gehört. Dann schreibst du nicht Inseln, sondern Insularitäten. Auch ein lustiges Wort, erst einmal. Und dann geht es etwas allgemeinverständlicher weiter zur Inseldarstellung und in den skandinavischsprachigen Literaturen und so weiter. Ja. Halt dich an deinem Titel fest und hilf uns weiter, was es damit auf sich hat.
Dann starten wir mal mit chronotopisch. Also der Begriff Chronotopos ist ein von Michail Bachtin geprägter Begriff. Also Bachtin ist ein russischer Literaturtheoretiker, der 1895 geboren wurde, 1975 gestorben ist. Um den Begriff zu verstehen, muss man vielleicht auch ein bisschen mehr über Bachtin wissen. Also bei diesen Lebensdaten wird schon ein bisschen deutlich. Also Bachtin beginnt seine akademische Karriere in der Zwischenkriegszeit in der Sowjetunion, wo auch der russische Formalismus, das ist auch so eine literaturtheoretische Strömung, sehr stark ist, die er versucht, seine Verwissenschaftlichung der Literaturwissenschaft, also so eine Naturwissenschaftlichung der Literaturwissenschaft umzusetzen. Aber Bachtin ist definitiv kein Formalist. Also das muss man dazu auch sagen, sondern er wendet sich da so ein bisschen dagegen und ist in dieser Zwischenkriegsphase sehr produktiv, aber muss sich dann im Stalinismus zurückziehen und hört dann ganz lange auf zu publizieren. Und ja, wird dann eigentlich erst so ab den 1960er Jahren wieder bekannt, wo ein Buch von ihm wieder aufgelegt wird über Dostojewski, das dann quasi über die Vermittlung von Julia Kristeva in den Westen kommt. Julia Kristeva ist eine bulgarische Literaturwissenschaftlerin, die aber in Frankreich war. Also da haben wir wieder auch das Mobilitätsthema so ein bisschen drin, die ja sehr bekannt ist für die intertextualitätstheoretische Überlegung, die sie an Bachtin annehmen. Und da beginnt dann ja so ein Bachtin-Hype im Westen ab den 1960er, 70er Jahren. Und Bachtin wird sehr breit rezipiert und übersetzt. Und ja, und um jetzt zu dem Begriff Chronotopos zurückzukommen, also das ist so ein Begriff, den prägt Bachtin schon in den 1930er Jahren, um das Zusammenspiel von Zeit und Raum in literarischen Texten zu bezeichnen und auch seine gewisse Nichttrennbarkeit von Zeitlichem und Räumlichem anzudeuten. Jetzt ist es aber so, dass dieser Essay gar nicht mehr erscheinen konnte in den 1930er Jahren, sondern erst in den 1970er Jahren mit einem Nachwort erweitert erscheint. Und Bakhtin selbst, vielleicht auch aus dieser antiformalistischen Haltung heraus, ist nicht so, ist mit seinen Definitionen etwas, offen. Also es gibt keine eindeutig theoretische Ausarbeitung von diesem Chronotopos-Konzept. Und dann erscheint es halt auch noch 40 Jahre später erst. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man damit arbeiten will. Nichtsdestotrotz hat dieser Begriff dann doch auch immer wieder Forscher fasziniert und er taucht seitdem in Literatur- und kulturwissenschaftlichen Überlegungen immer wieder auf. Ja, vielleicht soweit.
Ja, ich finde das sehr schön, wie du das beschrieben hast. Also wir haben hier einen Begriff, der geprägt wird in einer theoretischen Diskussion der 1930er Jahre, also an einem ganz spezifischen Ort in einer ganz spezifischen Zeit, der aber seine Wirkung entfaltet später und an anderen Orten. Und in gewissem Sinne ist das ja nicht untypisch. Also das passiert, das ist halt kein Einzelfall, dass solche Rezeptionsphänomene die Verwendung eines Begriffs sehr stark prägen oder eines Konzepts, sollte man vielleicht sagen, sehr stark prägen. Und ich helfe mir immer damit, also dass es gerade so in der Kulturwissenschaft oft ja auch nicht mal unbedingt hilfreich ist, auf feste Definitionen zu drängen, auch wenn wir ein großes Begehren danach haben, Halt zu finden, sondern eher darum geht zu sehen, also was kann ein Begriff machen? Was kann der tun? Was kann ich damit tun? Was tun andere damit? Und welche Wirkungen entfaltet der? Und wo erlaubt er mir, was weiterzudenken oder mit jemanden oder etwas zu denken? Und das scheint mir dieser Chronotopos ein gutes Beispiel dafür zu sein. Und du hast das gerade so schön erklärt. Also hast dein Unbehagen selbst damit artikuliert und gleichzeitig ist es ja so, dass du nicht nur diesen Begriff verwendest und mit ihm denkst, sondern ihn auch noch in deinen Titel genommen hast. Und ich gehe mal davon aus, dass du das nicht nur getan hast, deswegen, weil der toll klingt und wundervoll wissenschaftlich, sondern weil er dir hilft, etwas zu denken und etwas zu beschreiben und weil er dir hilft, also mit literarischen Texten weiterzudenken. Sehe ich das richtig?
Durchaus. Ja, ich verwende diesen Begriff. Also zum einen muss ich dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich der Erste bin, der irgendwie da drauf kommt, Inseln mit dem Chronotopos zusammenzubringen oder so. Sondern warum ich mich damit beschäftigt habe, ist, weil der Begriff da auch immer wieder auftaucht in der Sekundärliteratur zu Inseln. Aber es ist auf jeden Fall, und das ist, denke ich, das, was so ein bisschen die Faszinationskraft von Bakhtin ausmacht, dass der Begriff sich doch sehr gut eignet zum Weiterdenken und so. Und man sollte sich vielleicht gar nicht so sehr damit aufhalten, dass es keine Systematik von Bakhtin gibt. Also es wird öfters mal, also auch im Nachwort zur deutschsprachigen Ausgabe, da wird dann so festgestellt, es gibt 6 Verwendungsweisen dieses Begriffs in dem Essay, also wirklich 6 verschiedene Verwendungsweisen und es wird sehr schön aufgeschlüsselt, systematisch, wie sich diese Verwendungsweisen unterscheiden. In einem englischsprachigen Sekundärtext, also in seinem Sammelband, findet man auch die Feststellung, es gibt je nach Sekundärtext 7 bis zu einem Dutzend verschiedene Verwendungsweisen in diesem Essay. Und es zeigt halt irgendwie, dass der Essay vielleicht eine gute Fundgrube ist. Aber es ist zugleich der Punkt. Und ich fand es wichtig, dass du das angesprochen hast. Also, dass man jetzt auch nicht zu theoriegläubig vielleicht sein sollte oder so. Ich glaube selber nicht, dass es die Systematik gibt oder die Theorie, die wirklich schafft, alles zu erfassen und alles quasi benennbar zu machen oder kategorisierbar zu machen. Und das ist, denke ich, bei Bakhtin aber sehr spannend, also dass dieser Chronotopos-Begriff so viele Möglichkeiten bietet und ich verwende den halt in meinem Titel ganz bewusst adjektivisch, einfach weil ich auch nicht sagen will, dass, was nämlich auch oft nahe liegt beim Chronotopos, weil Topos ist ja griechisch für Ort und meint oft auch so einen allgemeinen Platz oder so, also in der Rhetorik, dass man darauf zurückkehrt, dass es jetzt so das eine Inselbild gibt, zu dem immer alle zurückkehren, sondern ich verwende den Begriff bewusst adjektivisch, um anzudeuten, dass es mir eher um dieses Zusammenspiel von Zeit und Raum geht und diese Nichttrennbarkeit. Das ist das, was Bakhtin ja sehr stark betont. Und halt anders Örtlichkeit und anders Zeitlichkeit, da hat man dann so zwei Begriffe, die das dann wieder trennen. Im Chronotopos-Begriff ist das halt so zusammengefügt, weil Chronos heißt halt Zeit, Topos, wie gesagt, der Ort. Und es ist, finde ich, auch ein sehr spannender Begriff, dass der sehr bewusst auf seine Übersetzbarkeit geprägt wurde oder eben Unübersetzbarkeit, dieser Begriff, als ein internationaler Begriff von Bakhtin. Also Bakhtin hat, glaube ich, bewusst für ein internationales Publikum geschrieben an dieser Stelle. Zur Andersörtlichkeit und Anderszeitlichkeit gibt es halt noch zwei andere Begriffe, die einem oft begegnen, die von Michel Foucault geprägt wurden, also die Heterotopie und die Heterochronie, also Heterotopie, anders Örtlichkeit, Heterochronie, anders Zeitlichkeit. Und da ist es ein bisschen ähnlich bei Foucault, dass es zwar diesen wunderbaren Vortrag über die Heterotopie gibt, in dem auch die Heterochronie genannt wird, aber auch Foucault beglückt uns nicht mit einer ausgearbeiteten Systematik. Und das ist genauso ein Begriff, der sich zum Denken anbietet, und ja, da auch sehr fruchtbar gemacht werden kann, ja, für die Literaturwissenschaft, aber auch für die Kulturwissenschaft allgemein. Aber es ist zugleich ein Begriff, gegen den ich mich entschieden habe, weil mir dieser Zusammenhang oder dieses Zusammenspiel und die Nichttrennbarkeit von Zeit und Raum so wichtig war.
Zwei Rückfragen. Kannst du uns kurz dennoch umreißen, also was Foucault genauer mit Heterotopie meint, also ohne jetzt eine Systematik einzufordern, die es tatsächlich nicht gibt, aber es gibt ja schon in diesem Aufsatz Vorstellungen davon, was eine Heterotopie sein könnte und vielleicht Ähnliches mit Heterochronie. Und den zweiten Teil meiner Frage stelle ich danach.
Ja, also bei Foucault sind die Heterotopoi so eine Art Gegenorte in der Gesellschaft. Da arbeitet er auch mit seiner Spiegelmetapher, wo dann die Verhältnisse in der Gesellschaft verkehrt werden, aber auch gleichzeitig zurückgespiegelt werden. Und es sind zugleich ja so bestimmte Orte, die auch an bestimmte Rituale und Lebensphasen gebunden sind. Das zum einen und zum anderen eine Heterotopie, die Foucault benennt, ist auch das Schiff, was vielleicht in unserem maritimen Zusammenhang ganz gut passt. Also das Schiff so eine andere Art des Orts ist, ja, eine Art Ort, der verschiedene Orte verbindet, aber zugleich sich auf dem Wasser befindet, bewegt, ganz stark auch Imperialismus und Kolonialismus eingesetzt wurde als eine Art Machtinstrument. Gleichzeitig das Schiff als eine Art Ort, und das ist vielleicht so mit einer der Kerne bei Foucault, das Schiff als ein Ort, wo ganz andere Regeln gelten als sonst in der Gesellschaft, aber der trotzdem irgendwie mit der Gesellschaft verbunden ist und eine wichtige Funktion in der Gesellschaft hat.
Ja, solche Andersorte, Heterotopien wären so etwas, Krankenhaus, Gefängnis, also so etwas quasi, wie du sagst, von der Gesellschaft abgegrenztes, in dem andere Gesetze gelten, aber gleichzeitig mit einer sehr starken, also fast emphatischen Funktion für eine Gesellschaft und deren Machtstrukturen und Verteilung. Und wie du es beim Schiff schon gesagt hast, das ist nicht zunächst mal gar nicht gewertet. Also das kann quasi ein positiv aufgeladener Andersort sein, aber ebenso auch ein negativ aufgeladener oder in allen möglichen Mischverhältnissen stattfinden. Vielleicht noch ganz kurz zur Heterochronie. Das wäre eine Anderszeit. Hat Foucault dazu Beispiele?
Nein, das ist nur sein Begriff, der am Rande fällt, dass analog zur Heterotopie auch Heterochronien existieren. Wobei er zugleich auch so ein bisschen versucht, darauf zu verweisen, dass dann diese Heterotopien auch nach anderen zeitlichen Logiken teilweise funktionieren.
Und das wäre ja eigentlich ein sehr gutes Argument für deine Wahl des Chronotopos, also dass eigentlich Foucault in diesem Aufsatz eben auch sagt, offensichtlich Raum und Zeit oder anders Raum und anders Zeit hängen zusammen. Und dachte jetzt schon, man müsste vielleicht einfach Heterochronotopos sagen und hätte das dann zusammen. Und das ist jetzt auch meine Frage, sind denn Inseln oder Insularitäten dann solche Heterochronotopoi?
Ja, guter Punkt. Warum sagt man nicht Heterochronotopos? Auch eine gute Überleitung zu den Insularitäten. Also warum überhaupt Insularitäten und nicht einfach Inseln? Der Begriff Insularitäten ist auch ja aus der kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit Inseln hervorgegangen und bezeichnet eigentlich die historisch veränderlichen, sozial und kulturell konstruierten Vorstellungen bei Inseln. Also es geht gar nicht so sehr um die tatsächlichen Inseln, die wir so kennen, vielleicht zu denen wir hinreisen können, sondern es geht vielmehr darum, wie wir uns eigentlich vorstellen, wie das Leben auf diesen Inseln ist, was diese Inseln für Eigenschaften haben und wie diese Inseln halt zu etwas anderem gemacht werden, also im Sinne des Heterochronotopos. Aber mir ist es da auch wichtig, eigentlich zu betonen, dass es da ja nicht nur die eine Vorstellung von der Andersartigkeit der Inseln gibt, sondern gibt es ganz viele Vorstellungen. Dass, man könnte dann überlegen, ob man halt Heterochronotopoi sagt, weil ich glaube, dass tatsächlich mit diesem Hetero, da geht so die Vielfalt in dieser Andersartigkeit auch so ein bisschen unter. Das wird so subsumiert, das geht vielleicht doch mit den Insularitäten im Plural, versuche ich das dann eher, dem eher gerecht zu werden.
Das finde ich sehr überzeugend und damit hast du wieder quasi das Argument zurückgespielt, also warum du eben nicht von Chronotopos sprichst, sondern von chronotopisch und dann den Plural in die Insularität hineinbringst. Jetzt stehen wir vor der schönen, aber auch schwierigen Aufgabe. Wir können natürlich nicht diese ganze Vielfalt hier in unserem Podcast besprechen, also auch die historische Vielfalt nicht, sondern wir müssen uns beschränken. Wir dürfen uns aber auch beschränken und haben uns geeinigt darauf, dass wir ins 21. Jahrhundert gehen, also in der Besprechung unserer Texte in der Gegenwart bleiben, die ja eigentlich also in deinem Buch quasi gegen Ende auftaucht, der Linie, die du ziehst, und wo du nochmal feststellst, dass im 21. Jahrhundert noch einmal etwas mit diesen chronotopischen Insularitäten, also den literarischen Inseln, geschieht, was sich von dem vorhergehenden unterscheidet. Vielleicht möchtest du allgemein dazu was sagen, aber lass uns dann in die beiden Texte einsteigen, die wir hier uns heute vorgenommen haben, um das genauer zu beleuchten.
Ja, vielleicht damit nochmal etwas deutlicher wird, was sich da verändert oder was überhaupt mit diesen verschiedenen Zeit- und Raumkonzepten gemeint sein kann, nur ganz allgemein gesprochen als Beispiel. Also Inseln können natürlich einerseits als, also werden immer als die anderen Orte vorgestellt, die sich halt unterscheiden von den Kontinenten, die dadurch irgendwie anders sind aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer unterstellten schwierigen Erreichbarkeit. Man kann natürlich genauso argumentieren, dass sie sehr gut erreichbar sind aufgrund des Meeres. Also man kann da immer mit dem Schiff hinfahren. Das ist vielleicht bei manchen Bergdörfern schon schwieriger, dahin zu kommen als bei einer Insel. Das ist so das Räumliche. Und gleichzeitig wird das oft bei Inseln zusammengebracht mit so einer zeitlichen Andersartigkeit, dass die Inseln gerade aufgrund dieser räumlichen Sonderstellung entweder in der Zeit zurückgeblieben sind, also dass da frühere Entwicklungszustände bewahrt sind. Zugleich gibt es auch Vorstellungen, dass die Inseln vielleicht gerade fortschrittlich sind, also wie bei Thomas Morus Utopia. Also da gibt es verschiedene Spielarten, weil die Robinsonaden schon fielen. Da gibt es dann auch nochmal diese Variante, dass die Insel zwar zurückgeblieben ist, in Anführungszeichen, aber dann doch durch so ein koloniales Projekt quasi synchronisiert werden kann mit dem Kontinenten. Also dass man so einen Fortschritt auf die Insel bringt und das dann doch in die Gegenwart der Kontinente holt. Also das, um so ein bisschen das nochmal zu verdeutlichen. Und was passiert jetzt im 21. Jahrhundert, beziehungsweise es passiert schon im 20. Jahrhundert, dass diese verschiedenen Insularitäten in literarischen Texten zusammengebracht werden und ja, dadurch die Inseln zu so Orten der Irritation werden, also wo diese verschiedenen Vorstellungen aufeinandertreffen und teilweise parallel zueinander existieren und die Figuren haben damit Probleme, weil sie haben halt meistens nur eine Vorstellung gehabt, die sie mitgebracht haben und können sich da nicht so wirklich damit arrangieren, dass da ganz viele Möglichkeiten existieren auf den Inseln. Zu den Texten, über die wir heute sprechen wollen, also es ist vor allem Ida Helgasi Høyas Fortellingen um Öde, ein Roman aus Norwegen, der was ganz Interessantes macht, nämlich da kommt die Insel selbst zu Wort und das bringt nochmal eine neue Qualität rein. Aber ich würde erstmal die Autorin vorstellen.
Ja, sehr gerne. Da hätte ich dich auch jetzt gerade drum gebeten. Stell Ida Helgasi Høyas vor und vielleicht erzähl uns dann nochmal genauer über diesen Roman Das schwarze Paradies, der 2015 erschienen ist in Norwegen.
Ja, zunächst zur Autorin. Also Høyas hat 2012 debütiert, war dann sehr produktiv und hat fast jedes Jahr einen neuen Roman veröffentlicht. Es sind mittlerweile 6 Romane insgesamt, eine Novellensammlung und zuletzt 2 Kinderbücher, die so eher Biografien sind, also Biografien für Kinder. Sie hat 2014 das Bjørnson-Stipendium des norwegischen Buchhandels erhalten. Das ist ein Stipendium, ja, für vielversprechende junge AutorInnen. 2015 hat sie den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen für einen anderen Roman, Unschild, aus dem Jahr 2014. Und der Roman, um den es heute gehen soll, das ist ihr 4. Roman gewesen, der auch ins Deutsche übersetzt wurde von Alexander Sitzmann. Der Roman war auf der Shortlist des Hörerinnenpreises des Radiosenders P2. Also er war sehr populär. Und ja, er fällt so ein bisschen aus dem Rahmen des Oeuvres, weil er, ja, und da habe ich bei mir ein Fragezeichen stehen, weil er ein historisches Thema behandelt.
Ja, ich finde das sehr schön. Als ich diesen Roman gelesen habe, hatte ich dieses Fragezeichen die ganze Zeit. Also inwieweit ist das historisch, inwieweit ist das nicht historisch, was hier geschildert wird? Inwieweit tauchen da historisch belegte Figuren auf? Und auch ja viel behandelte Geschichten, Kriminalgeschichten. Und inwieweit tun sie das aber vielleicht auch gerade nicht? Ich weiß nicht, ob wir das endgültig klären können, aber um unseren HörerInnen deutlich zu machen, wovon wir hier eigentlich sprechen, wäre es gut, wenn du uns versuchen könntest, die Handlung dieses Romans und seine Figuren kurz vorzustellen und dann vielleicht auf diese Historizität oder mangelnde Historizität nochmal einzugehen.
Ja, also die Handlung in groben Zügen besteht daraus, dass der Zahnarzt Carlo Ritter, sein deutscher Zahnarzt, so ein bisschen zivilisationsmüde ist und zu einer Galapagos-Insel mit dem Namen Floriana aufbricht, weil er dort ganz einsam und alleine leben will. Ja, so ein bisschen im Einklang mit der Natur. Der Aufenthalt gestaltet sich schnell anders, als es Carlo gedacht hätte. Denn seine Vorstellung vom Inselleben waren komplett falsch. Seine Vorräte werden von den Tieren gefressen. Überhaupt seine ganze Ausrüstung geht verloren. Und es zeigt sich, dass er ja sich doch sehr schnell an die Insel anpassen muss, was zu einer ja gewissen Verwilderung und ja auch Unterwerfung unter die Bedingungen führt. Er beginnt dann auch, das muss man vielleicht doch sagen, weil das noch diskussionswürdig sein könnte, also eine sexuelle Beziehung zu einer Echse, die auch so ein bisschen stellvertretend für die Insel steht. Und die einzige höhere Kulturtechnik, die er sich bewahrt, das ist das Schreiben. Also er will sich nicht so wirklich Ja, also er gesteht sich selbst schon ein, dass er sich der Insel unterwerfen muss, aber im Schreiben fingiert er doch, dass sein Projekt eigentlich erfolgreich ist. Und ja, die Berichte, die er schreibt, die Erfahrungsberichte über seinen Erfolg, die hinterlegt er in einem Briefkasten am Strand und die werden dann tatsächlich abgeholt und er bekommt das aber nicht mit. Also seine Rettungsmöglichkeit verpasst er und die Berichte werden publiziert. Und dann kommt es zu einer zweiten, ja, zu einem zweiten Teil, zu einer zweiten Besiedlung, denn das Ehepaar Heinzel und Marie Wittermann folgt Carlo auf die Insel, weil sie wollen auch so toll im Einklang mit der Natur leben, fernab von der Zivilisation. Die beiden erwarten ein Kind, das dann auf der Insel geboren wird. Und sie finden dann Carlo tatsächlich auf der Insel, aber sie müssen sich auch dann ganz ähnlich wie er arrangieren. Es gibt noch einen dritten Teil und eine dritte Besiedlungswelle. Die besteht aus einer Baroness und ihrem männlichen Harem. Die Baroness verfolgt den Plan, ein Hotel zu bauen, ein Luxushotel, mit dem sie ganz viele Gäste auf die Insel locken will. Sie verbleibt dazu am Strand, aber sie lebt eigentlich die ganze Zeit nur am Strand. Und ja, dieser Bau des Hotels schreitet nicht voran, obwohl die Materialien da wären. Sie ist zugleich durch ihren Lebensstil, stellt sie eine Provokation dar, insbesondere für Carlo und Heinzel. Es kommt zum Konflikt, der eskaliert. Und ja, die Baroness und ihre Liebhaber, bis auf einer, werden ermordet. Während das Ganze passiert, beobachtet die Insel das Geschehen und treibt auf ja relativ selbstzufrieden auf ihrem Untergang zu. Sie ist auch schon so ein bisschen müde. Das klingt jetzt alles sehr ja fantastisch, abstrus, aber jetzt abgesehen von der Perspektive der Insel ist das andere, was ich erzählt habe, sehr nah an der historischen Realität dran. Also es gab tatsächlich auf der Insel Floreana so lebensreformerische Versuche von deutschen AussiedlerInnen, die von einem Zahnarzt gestartet wurden. Der hieß aber Friedrich Ritter und da sind wir schon bei den Unterschieden. Also alle Namen sind leicht geändert in dem Roman. Und ja, auch die Wittermanns gab es und vor allem die Baroness gab es auch. Und also die Baroness ist nur mit zwei Männern auf die Insel gekommen, aber da kam es auch zum Mord und es ist bis heute unklar, wer die ermordet hat. Ja, das geistert so ein bisschen durch die Populärkultur des 20. Jahrhunderts. Also da gibt es verschiedene Kriminalromane, die das aufgreifen. Es gibt Dokumentationen, die das Ganze darstellen. Und das ist vielleicht ja der interessante Punkt oder das Fragezeichen bei dem historischen Thema.
Also ich fand diese verschobene Historizität wirklich sehr spannend, weil die mich natürlich beim Lesen auch beschäftigt hat. Ich kannte diese Vorgeschichte beziehungsweise also diese wirklich historischen Begebenheiten und die filmischen und literarischen Verarbeitungen von denen, die kannte ich vorher nicht und musste mich da erstmal orientieren und bin also verzweifelt durch Wikipedia und irgendetwas gestiefelt, um da Klarheit zu gewinnen, die ich natürlich aber nicht gewonnen habe, weil ich dauernd an diesen Verschiebungen steckte und an diesen leicht geänderten Namen und mich gefragt habe, was soll das? Und fand jetzt in unserem Gespräch aber, dass also dieses heterochronotopische daran, an dieser Erzählweise auch, also an diesem ja, Bezug auf Historisches, aber eben so schräg daneben liegendes, dass das eigentlich ganz gut zu deinen theoretischen Ansätzen passt. Also dass der Text so etwas vorführt, also wie so etwas passiert, wie so quasi eine historische Wirklichkeit zu so einer Andersörtlichkeit, Zeitlichkeit wird. Und gleichzeitig zeigt das noch, also wie so unterschiedliche Vorstellungen von Insularität und was man auf eine Insel projiziert und dort dann zu finden meint, das clasht ja völlig. Also es sind drei stereotype Inselvorstellungen, die man, also was man suchen könnte, also so das einsiedlerische Leben, das neue Familienleben und dann schließlich ja, also das touristische Erholungsleben. Ja, die knallen hier aufeinander und machen etwas miteinander. Und also diese unterschiedlichen Dimensionen, die hier zusammenkommen und dann noch zusätzlich, also die Insel, die selbst zu Wort kommt. Das fand ich schon sehr, sehr anregend und gleichzeitig sehr verwirrend auch.
ja, ich spreche da auch oft von der desorientierenden Insel, weil so die Orientierungspunkte ein bisschen verloren gehen. Genau, aber du hast es ja schon gesagt, also da treffen ganz verschiedene Inselvorstellungen aufeinander und vielleicht schauen wir uns das aber auch nochmal an in einem Zitat, also zu zeigen, wie die Insel Carlo auch vorgibt. Also Carlo kommt ja mit der Vorstellung auf die Insel, er könnte die Insel, entweder er könnte im Einklang mit der Insel leben oder er könnte so wie ein Robinson auch die Insel so ein bisschen sich unterwerfen, quasi seinem Willen unterordnen. Und es stellt sich ja heraus, dass das anders verläuft. Und das Zitat, was ich mitgebracht hat, das bezieht sich auf dieses Schreiben, das sich Carlo rettet. Und ich lese es einfach mal vor und erläutere es dann. Das System kam von selbst. So wie jede Arbeit ihre Methode erforderte, ihre Werkzeuge, so war es auch mit dem Schreiben. Ob das kärgliche Höhldasein dieses Bedürfnis nach einem System verstärkte oder dämpfte, konnte man schlecht sagen. Aber ungeachtet dessen ergab es sich so, die Füllfeder fand ihren festen Platz und so fand er, Carlo, auf seine Schreibhaltung. Die Schreibutensilien bewahrte er auf der innersten Steinablage auf. Sie waren im Grunde merkwürdig, die Ablagen, wie glatt und eben sie waren, als wären sie vor seiner Zeit von Menschenhand geschliffen worden, in unzähligen Tagen und Nächten, jahrhundertelang mit großem Geschick. Zitat Ende. Was hier beschrieben wird, ist, wie Carlo sich mittlerweile in einer Höhle eingerichtet hat und da dann zum Schreiben anfängt. Und was ich an diesem Zitat sehr spannend finde, ist, dass zum einen diese Idee zu schreiben teilweise durch die Höhle vorgegeben wird. Also da gibt es diese Ablage, es bietet sich einfach alles an. Zugleich ist es aber, wirkt es auch so, als ob es da schon eine Vorgeschichte gibt. Also es wird auch so im Verlauf des Romans immer wieder deutlich, dass Carlo definitiv nicht der Erste ist, der da an der Insel scheitert. Also dass da vielleicht doch schon eine gewisse Bearbeitung der Insel stattgefunden hat, aber wirklich so in dieser Höhle minimal, das ist so der Rückzugspunkt für die Menschen und da können sie dann so wie Carlo ihre Geschichten von der erfolgreichen Inselbesiedlung schreiben, aber es hat nicht so wirklich etwas mit dem tatsächlichen Geschehen auf der Insel zu tun. Also da, finde ich, merkt man sehr deutlich, wie die Insel auch so ein bisschen, ja, sich räumlich nicht wirklich verändert, sondern eher die Menschen verändert durch ihre räumlichen Vorgaben, aber auch um das Zeitliche hier mit reinzubringen. Also die Insel ist da schon einfach für eine sehr lange Zeit da und hat mehrere Generationen von Menschen überdauert.
Ich wollte mal kurz dazwischen fragen, Alva, ob du eine Frage hast oder einen Kommentar. Das sieht gerade so aus.
Sah ich so aus? Nicht. Ich habe nebenbei nachgedacht, weil also mir fiel die Lektüre schwer. Also ich kannte die Galapagos-Affären, weil ich mal eine Doku darüber gesehen habe. Und ich finde das einfach super spannend. Und deswegen bin ich da auch hängen geblieben, so Stefanie, wie du gesagt hast, diese kleinen Abweichungen im Roman, dass die einen dann so ein bisschen verwirren. Und ich kam irgendwie da nicht rein. Aber ich dachte eben dran, dass ich verwechsel auch super viele Inselromane und Filme untereinander, weil die alle die gleichen Motive haben. Und ich musste jetzt, was du gerade, Philipp, erzählt hast, mit der Schreibablage und dass das die Insel sich dann so ihm fügt, auch an Cast Away, den Film, denken. Ich weiß gerade den deutschen Titel nicht, aber den habe ich jetzt während den Weihnachtsferien geguckt. Und dass ich dann auch dachte, dass dieser Cast Away so viele andere Inselmotive in den weiteren Filmen, die es heute gibt, irgendwie immer wieder hochholt. Also alles vermischt sich so und das daran dachte ich. Vielleicht sah ich deswegen so fragend aus.
Ja, also das ist eine gute Beobachtung, also dass es natürlich diese verschiedenen Bilder immer gibt und dass das auch im Film mit wiederholt wird. Cast Away ist ja eher an der Robinsonade orientiert, das ist schon ein bisschen enger. Aber das ist ganz interessant mit dieser Schreibszene, die ich auch gerade vorgestellt hatte. Also, dass ja auch der Robinson Crusoe, der beginnt ja auch zu schreiben. Und daran ist es auch so ein bisschen angelehnt und da wird auch wieder so ein Fragezeichen gesetzt an der Authentizität von diesen Robinson-Beschreibungen auf der Insel, die ja literaturgeschichtlich auch ganz spannende Blüten getrieben hat. Genau, also das Vorbild wird hier mit, das Vorbild Robinson Crusoe wird hier aufgerufen, aber zugleich auch so ins Gegenteilige verkehrt. Also das Schreiben dokumentiert nicht die Unterwerfung der Insel, sondern das Schreiben in dem Roman Das Schwarze Paradies fiktionalisiert eigentlich die Unterwerfung der Insel. Aber bei den Filmen sollen wir vielleicht zur zweiten Frage von Katharina übergehen.
Jetzt bin ich ganz unsicher. Ich dachte auch gerade daran, dachte gleichzeitig, aber dass ich noch so ganz viele Rückfragen habe zu diesem Höllja-Roman. Und bin jetzt aber nicht ganz sicher, wo wir weitermachen wollen. Aber vielleicht, Philipp, wenn du das gerade so selbst vorschlägst, dann tu das lass uns gucken nach diesem Zusammenwirken auch hier. Also es lässt sich ja tatsächlich an dem Roman sehr schön auch festmachen. Also Zusammenwirken von filmischen zum Beispiel und bildlichen Darstellungen und nicht nur geschriebenen oder beschriebenen Inseln oder erschriebenen Inseln. Insofern ja, tu das und wir schlagen den Bogen dann schon wieder zurück.
Dann vielleicht mal ein Beginn einer Antwort auf Katharinas zweite Frage. Also ja, in Filmen wird das Ganze natürlich auch weiterverarbeitet, diese Inselvorstellung. Tatsächlich so wie in den Texten, die ich mir angeschaut habe, das verschiedene Inselvorstellungen aufeinanderprallen und das Ganze problematisiert wird. Da fällt mir eigentlich nur als Beispiel die Serie Lost ein aus den Nullerjahren, also die sehr, ja, sehr viel auf so Metaebenen operiert hat. Also da geht es, für die, die es nicht kennen, geht es um einen Flugzeugabsturz auf einer Insel und die Überlebenden müssen sich auf der Insel arrangieren und da passieren ganz viele mysteriöse Dinge. Da gibt es auch schon noch andere Überlebende von früheren Unfällen. Es gibt komische Geheimorganisationen, die diese Insel für irgendwelche Experimente verwendet haben. Und es wird immer verworrener und verworrener. Also ich glaube, dass die Serie Lost das ist, was tatsächlich am nächsten, also soweit mir bekannt, daran kommt an das Literarische. Vielleicht das an dieser Stelle dazu. Aber jetzt bei Heuer ist es dann eher so, dass mir jetzt keine konkreten Bezüge einfallen würden. Also wir können gerade zu Lost vielleicht sagen, okay, da gibt es auch eine zweite Insel. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. In dem Roman gibt es auch noch eine zweite Insel. Aber diese ja, starken Beziehungen gibt es hier jetzt nicht, so wie bei Strindberg, das, was Katharina angesprochen hat, das Beispiel. Aber es gibt natürlich zu dieser ganzen filmischen und literarischen Aufarbeitung von diesen Galapagos-Affären Bezüge. Aber die werden ja, wie wir schon festgestellt haben, ganz bewusst so unterlaufen oder in Frage gestellt.
Ja, und dieses Unterlaufen und Infragestellen von Bezügen, von Geschichten und deren quasi Weiterverwertung in Populärkultur, in Literatur und Film, das wird ja quasi, um wieder dieses schöne Wort metapoetisch zu bemühen, in dem Text, in dem Roman ständig aufgerufen und reflektiert. Also man stellt sich ja tatsächlich die Frage, also dieses Schreiben von Carlo Ritter, was da thematisiert wird, also was ist das überhaupt für ein Schreiben, an welche Adressaten richtet sich das? Er kann ja teilweise, fragt sich sowieso, was macht dieser Briefkasten da auf der Insel und warum legt er das da rein und merkt dann gar nicht, dass das offensichtlich Adressaten erreicht jenseits der Insel. Gleichzeitig, wenn er das nicht merkt, warum sollte er die dann da reinlegen? Dann thematisiert er in diesem Schreiben ja selbst seine Lügen und seine Beschönigungen und Verschiebungen. Also er schreibt ja nicht authentisch, was da passiert, sondern stellt ein ganz anderes Inselleben dar, was ja dann auch weiterhin die Leute auf die Insel lockt. Also das alles thematisiert das Schreiben auf der einen Seite und das Erzählen über Insularitäten und verschiebt das. Und gleichzeitig, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das ja das Besondere an diesen neueren Texten, also die im 21. Jahrhundert erscheinen, ist, dass eben nicht nur das menschliche Erzählen zum Thema gemacht wird, sondern dass diese Orte oder vielleicht können wir sogar sagen, diese Chronotopoi selbst zum Sprechen gebracht werden und eine Stimme verliehen bekommen, natürlich von einer Schriftstellerin und damit einem Menschen, aber zumindest also in der Imagination, also zu Wort kommen. Und das ist vielleicht das Besondere an dieser Erzählung auch und verbindet die gleichzeitig, und wenn ich das wieder richtig verstanden habe, mit dem zweiten Text, den wir besprechen wollen, von Siri Ranva-Hjelm Jacobsen, Havbrevene, also die Meeresbriefe. Ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt es davon noch nicht, wo auch in dem Fall nicht Inseln, sondern Meere zum Sprechen gebracht werden.
Ja, genau. Also die spannende Sache bei Das Schwarze Paradies ist ja auch, dass die Insel selbst erzählt und das Ganze kommentiert. Und dass jetzt das Nichtmenschliche eine Stimme bekommt und erzählt, das ist an sich gar nicht so sehr das Neue. Das gibt es auch schon vorher, das gibt es auch schon relativ lang. Was ich aber gerade bei diesen beiden Texten und auch bei den Meeresbriefen interessant finde, ist, dass die sich an so etwas abarbeiten, was man auch das Postmenschliche oder das Posthumane nennen könnte. Das tauchte ja schon ein bisschen auch in den Podcast-Folgen mit Hanna Iglinger und Sophie Wennerscheid, glaube ich, auf. Also, dass hier die Insel ja gar nicht unbedingt so nicht menschlich ist, sondern sie ist irgendwie auch verbunden mit diesen Menschen. Also sie unterwirft sich zwar die Menschen, also die müssen sich anpassen an das Inselleben. Es wird dann beschrieben, dass sie zur Unterhaltung der Insel beitragen. Aber am Ende wird das auch so etwas merkwürdig aufgelöst, weil es ist eigentlich von vornherein klar in Das Schwarze Paradies, dass die Insel untergehen werden muss. Und so zum Ende hin wirkt es aber fast so, als ob die Insel vor Lachen zusammenbricht über die Menschen. Also das ist so der eine Aspekt, dass da doch nochmal, ja, die Menschen doch irgendwie, auch wenn nur im Kleinen, etwas bei der Insel bewegt haben. Und zum anderen ist es ja aber auch bei dieser Höhlenszene, die ich gerade vorgestellt habe, schon so, das ist natürlich die Frage auch, was da über Jahrhunderte lang entstanden ist in dieser Höhle. Es ist jetzt nicht so, dass die Insel komplett frei von dem menschlichen Einfluss geblieben ist, aber es ist doch die Insel, die am Ende die räumlichen Bewegungen und zeitlichen Rhythmen vorgibt. Und ja, das könnte man auch als Überleitung nehmen zu den Meeresbriefen, denn da haben wir eine ganz ähnliche Situation, dass nämlich die Meere, wie es der Titel schon sagt, einander Briefe schreiben. Sollen wir zu dem übergehen?
Ja, wir können das gerne machen. Vielleicht auch ganz kurz die Autorin nochmal vorzustellen und diesen Text und dann nochmal zu überlegen, vielleicht zwischen den beiden Texten hin und her, was wir daraus machen können in Bezug auf die chronotopischen Insularitäten der Gegenwart.
Ja, die Meeresbriefe, das ist das zweite Buch von Siri Ranva-Hjelm Jacobsen. Ihr Debüt war 2016 der Roman Öy. Da geht es um eine Familiengeschichte, die sich zwischen Dänemark und den Färöerinseln abspielt. Und aktuell, letztes Jahr erschienen, ist das Daphne-Syndrom. Das ist quasi auch wieder ein Roman, der im Gegensatz zum Debüt, dieses Debüt ist eher noch realistisch, wobei es da auch so fantastische Elemente gibt, aber die Meeresbriefe und das Daphne-Syndrom sind, ja, ich würde es als weird bezeichnen. Es handelt sich gerade bei diesen beiden letzteren Texten um eine, ja, sehr theoriebewusste Literatur, die sich auch sehr stark auseinandersetzt mit Denkfiguren des kritischen Posthumanismus, also so einer bestimmten Denkrichtung. Das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen durch unser Gespräch, das Thema. Also das, was ich da ja auch spannend finde, ist die Frage, wir können natürlich Theorie auf Literatur anwenden, aber was machen wir eigentlich, wenn Literatur Theorie anwendet? Also wie schaffen wir es, dass wir da nicht so Zirkelschlüsse machen, dass wir jetzt sagen, diese Theorie funktioniert jetzt wunderbar für diesen literarischen Text, weil der literarische Text hat auch die Theorie gekannt und angewendet. Also genau, das finde ich da ganz spannend. Und vielleicht zur Handlung, also es ist ein Briefroman, Also ein relativ altes Genre, das oft mit der Aufklärung assoziiert wird, dass sich da so eine gewisse Subjektivität auch herausgebildet hat, wird dem Briefroman immer unterstellt. Und das Spannende ist, also das Genre hatte vielleicht seine Hochzeit in der Aufklärung, aber es taucht doch immer wieder auf. Und gerade in der Gegenwart ist es doch aber sehr spannend, weil es dann doch ein bisschen, um diesen zeitlichen Aspekt schon mal mit reinzubringen, etwas antiquiert wirkt. Also gerade in der Zeit von Messenger-Diensten ist das Stilistische des Briefschreibens ja doch ja in einer Veränderung begriffen, aber es wird hier noch quasi gepflegt in diesem Roman. Und es handelt davon, die Erzählung handelt davon, dass Atlantik und Mittelmeer zwei Schwestern sind, die auch mit den ganzen anderen Meeren verwandt sind und einander Briefe schreiben. Das Mittelmeer ist die jüngere Schwester, die den Plan auf den Weg gebracht hat, die Kontinente zum Untergang zu bringen, die in einer grauen Vorzeit diese Schwestern auseinandergerissen haben. Der Plan besteht darin, dass die Menschen, da ihr Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht, quasi AgentInnen der Meere sind und dazu beitragen sollen, die Kontinente zum Untergang zu bringen. Die Menschen tauchen auch immer wieder auf in diesen Briefen, denn die Meere haben Zugriff auf die menschlichen Erinnerungen, also vor allem die Erinnerungen von Ertrunkenen. Genau das im Groben die Handlung.
Ja, das scheint mir, dass also in diesem kurzen Text ja dieses Verhältnis von Mensch, Menschlichem und Nichtmenschlichen reflektiert wird. Und zwar, wie du sagtest, ganz im Sinne eines, ja, was man unter kritischem Posthumanismus zusammenfassen könnte. Könntest du uns kurz auf die Sprünge helfen, was man unter Posthumanismus eigentlich zu verstehen hat? Also das Nachmenschliche, wo führt das hin?
Ja, das ist so ein neuerer theoretischer Begriff, der ganz verschieden verwendet wird. Also ich fand auch selber sehr hilfreich die Einführung von Janina Loh in Trans- und Posthumanismus. Es gibt, deswegen habe ich auch kritischen Posthumanismus gesagt, also das ist eher so eine Denkrichtung, die versucht, das Menschliche neu zu denken und dann quasi die Bedingungen des Menschseins auch in Verbindung mit der, ja, mit Nichtmenschlichem zu denken. Also eher aber in einer umweltbewussten Richtung. Es gibt auch noch einen technologischen Posthumanismus, der dann versucht, ja doch eher so diese Überwindung des Menschlichen über technische Gadgets zu erreichen. Also da gibt es Schnittpunkte, aber es geht doch in verschiedene Richtungen. Also hier bei den Meeresbriefen eher kritischer Posthumanismus ohne technische Erweiterung des menschlichen Körpers.
Das heißt, da werden quasi, also das, was man als Mensch und das, was man als Natur bezeichnet und diese Trennung zwischen Mensch und Natur oder die gerne vorgenommen wird, die wird zumindest in Frage gestellt und in ein neues Verhältnis gebracht. Und es gibt ja noch einen anderen Schlüsselbegriff in Bezug auf diese posthumanistischen Theorien, nämlich das Anthropozän. Also das, glaube ich, auch ein Begriff ist, mit dem man diese beiden Texte und dieses Zu-Wort-Kommen von Inseln und Meeren vielleicht nochmal ganz gut beschreiben könnte, aber auch dieses Zusammenspiel und dieses Geprägtsein dieser Inseln und der Meere durch Menschen. Vielleicht hättest du Lust, darauf nochmal einzugehen.
Das Anthropozän ist eine neue Epoche quasi, die das Holozän, das bereits seit 11.700 Jahren andauernd ablösen soll. Also es geht um diese Gesteinsschichten, an der man die Erdzeitalter ablesen kann. Und das ist ein Begriff, der sozusagen auch chronotopisch ist, weil hier ganz klar die Zeit an eher so räumlichen Dingen gemessen wird, also an diesen Sedimentschichten auch. Und der Anthropozän-Begriff ist gegenwärtig so stark in der Diskussion. Zum einen, weil lange wissenschaftlich umstritten war, ob wir jetzt wirklich schon von einem Anthropozän sprechen können und woran das festzumachen wäre. Und der Punkt, warum das Anthropozän, ist letztlich der, dass mittlerweile die menschlichen Lebensweisen oder einige menschliche Lebensweisen, insbesondere des Westens, dazu geführt haben, dass Spuren der Menschheit sich in diesen Sedimentschichten ablagern werden, was bedeutet, dass das menschliche Leben auf der Erde auch noch in Millionen Jahren nachvollziehbar sein wird anhand dieser Sedimentschichten, obwohl es wahrscheinlich die Menschheit dann gar nicht mehr geben wird oder zumindest nicht in ihrer heutigen Form. Das versucht dieser Anthropozän-Begriff zu beschreiben und gerade diese, man könnte sagen, Denkfigur, dass unsere Lebensweisen auch noch in Millionen Jahren nachweisbar sind, führt halt zu dem, was du angesprochen hast, Stefanie, dieser Hinterfragung von dem Verhältnis von Mensch und Natur. Also inwiefern kann man die beiden Sphären wirklich trennen oder sind wir nicht doch auch, ja, ob wir wollen oder nicht, mit der Natur verbunden und trennbar. Und die beiden Texte, die wir heute besprechen, die versuchen, sich damit auch auseinanderzusetzen. Bei den Meeresbriefen ist es noch stärker, denke ich, als bei das Schwarze Paradies. Aber bei das Schwarze Paradies, das habe ich ja schon angedeutet, ist es am Ende auch so ein bisschen unklar, inwiefern eigentlich Insel und Menschen unabhängig voneinander funktionieren.
Ja, und an dieser Stelle, also ich dachte nochmal, diese Figur der Echse, mit der dieser Carlo ein sexuelles Verhältnis hat und wohl auch Nachkommen zeugt, oder auch nicht. Also das ist mir nicht so ganz klar gewesen, also was diese ganzen kleinen Echsen da machen und ob das so zu lesen ist oder vielleicht auch nicht. Aber also diese Generativität, also ein Menschenkind, was auf der Insel geboren wird und dann aber auch dieses Echsennest, in dem sich zumindest dieser Carlo bewegt. Also dass das auch nochmal, also neben diesem Zu-Wort-Kommen der Insel, ja auf solche Vermischungsverhältnisse hindeutet und auch in uneindeutiger Weise. Also ich habe mir das irgendwie fröhlich so weitergedacht, dass da irgendwie ganz komische neue Wesen auch entstehen, aber vielleicht bin ich da zu weit gegangen.
Also explizit wird es nicht gemacht. Es ist tatsächlich eine gute Frage, wo es gibt Echsenbabys in dem Roman, um das für die Leute, die es nicht kennen, kurz aufzuklären, ob die jetzt wirklich durch Carlo gezeugt wurden, wird nicht gesagt. Aber was passiert ist, dass das Kind von Heinze und Marie in einem Echsennest geboren wird und zwischen diesen Echsen liegt. Also es findet auf jeden Fall so eine Verschiebung wieder statt oder zumindest wird angedeutet, dass diese nächste Generation irgendwie doch schon zu dieser Insel auch gehört. Also das Baby hat auch ganz andere Augen. Es wird angedeutet, aber es ist jetzt kein Echsenbaby. Es ist höchstens metaphorisch in der Nähe der Echsen zu verorten.
Ja, also ich hätte jetzt auch das Baby ist tatsächlich ein Baby von den Menschen gezeugt. Die kommt ja schwanger auf die Insel, also das ist klar. Aber da passiert was. Nee, mir hat nur der Echserich gefehlt. Und die einzige sexuelle Beziehung, die von dieser Echse erzählt wird, war eben mit Carlos. Und deswegen dachte ich, naja, okay, zumindest eine Andeutung könnte da sein. Das müssen wir auch nicht klären, denn davon lebt der Roman, dass also lauter solche völligen Unklarheiten uns einfach untergeschoben werden und mit denen können wir dann machen, was wir wollen. Für mich hatte das auch ein bisschen den Unterhaltungswert, im Gegensatz zu Alva, die du nicht reingekommen bist. Also das nur noch mal als Ergänzung. Und ich wollte noch mal zurückkommen auf deine Frage, die du an diese Posthumanismusfrage angeschlossen hast. Was passiert eigentlich mit dem Verhältnis von Theorie und Literatur, wenn die Literatur eigentlich die Theorie schon deutet? Und meine Lösung oder mein eigener Umgang mit dieser Frage ist eigentlich, dass ich immer versuche, Literatur und Theorie nicht in ein hierarchisches Verhältnis zu setzen. Also nicht zu sagen, ich wende Theorie auf Literatur an und gebe damit quasi der Theorie so einen höheren Deutungsstatus oder so eine Deutungshoheit und würde auch nicht sagen, also dass Literatur irgendwie dazu da ist, um sie auf Theorie anzuwenden, sondern dass sowohl theoretische Texte wie auch literarische Texte oder diese Mischformen sich mit Themen, Fragen, Problemen, Problemlagen ihrer jeweiligen Gegenwarten oder auch der Geschichte oder was auch immer auseinandersetzen, in unterschiedlichen Formen und damit also in so einem ständigen Gespräch sind, so wie diese beiden Meere auch miteinander im Gespräch sind oder wie vielleicht Carlo mit irgendwie einem nicht existenten und dann doch existenten Publikum im Gespräch ist. Also was ich damit sagen will, ist auch, dass das jetzt nicht irgendwie immer ineinander aufgeht, so glatt, sondern auch in Spannungsverhältnissen, in schrägen Spannungsverhältnissen steht und dass also dieses Verhältnis von Theorie und Literatur, Literatur und Theorie vielleicht auch in so einem Sinne weird ist und zu merkwürdigen Verschiebungen neigt.
Durchaus, also ja, würde ich auch alles so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde dann quasi spannend, wie man sich dann dazu verhält, dass man nicht zu sehr doch auch in so einer vielleicht Autorintentionsrichtung abdriftet. Also dass, wenn man halt quasi, die AutorInnen stehen dann zwar im Hintergrund, aber wenn man die Theorie, die da verarbeitet wird, wieder zutage fördert, dann kommt das mir doch so in dieses Intentionale hinein manchmal.
Ja, ich frage mich an der Stelle auch immer, also das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Also wir sind es ja wirklich gewöhnt, also Autorintention irgendwie mit großer Skepsis zu behandeln. Gleichzeitig gibt es ja so etwas, also wie den Texten eingeschriebene Intentionen, die eine Rolle spielen. Also auch da würde ich sagen, nicht ein hierarchisches Verhältnis. Also Autorintention ist nicht die Letztbegründung oder das, was dann letztlich Autorität hat. Aber dass es eine Rolle spielen kann, also das ganz zu verwerfen, würde ich inzwischen auch nicht mehr so sagen. Also da habe ich auch schon andere, andere Haltungen vertreten im Laufe meines etwas längeren literaturwissenschaftlichen Lebens. Aber ich denke, danach zu fragen, ohne dem die absolute Autorität zu geben, ist durchaus legitim.
Ja, und das bringt auch spannende Literatur hervor, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Um vielleicht wieder zurückzukommen zu dem Briefroman. Ich überlege gerade, sollen wir da auch nochmal über das Chronotopische sprechen oder?
Gern, also da auch nochmal den Bogen zurückzufinden zum Chronotopischen in diesen Meeresbriefen. Das wäre eine schöne Abrundung, vielen Dank.
Ja, also es ist vielleicht schon so zwischen den Zeilen deutlich geworden. Also in den Meeresbriefen kommen keine Inseln vor. Also so mit fällt der Text ein bisschen raus. Also ich behandle ihn jetzt auch nicht in meiner Dissertation, aber ich finde ihn sehr spannend und deswegen wollte ich ihn mit aufgreifen, um auch zu zeigen, dass das nicht nur auf die Inseln anwendbar ist, dieses Chronotopische, sondern auch auf andere Texte, wobei natürlich auch das Meer ähnlich wie die Inseln immer so diese Andersörtlichkeit und Anderszeitlichkeit darstellt in der Literatur- und Kulturgeschichte. Und vielleicht ein Zitat zur besseren Nachvollziehbarkeit habe ich hier eins genommen, was dankbarerweise für das Climate Fiction Festival übersetzt wurde. Da ist die Autorin aufgetreten und im Programm gab es dieses Zitat, das ich auch sehr gern mag. Das habe ich auch schon in Vorträgen selber verwendet. Und ich lese es einfach mal vor. Liebes M., du schreibst mir vom Sommer und das tat kürzlich auch die Arktis. Sie nährt ihre Kühe dort oben und wenn ihre Zeit kommt zu kalben, dann steigt ihre Spannung. Im ersten Morgengrauen des Jahres erheben sich die Küsten wie Wartende an Bushaltehäuschen. So schreibt sie. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Sie fängt an, etwas unstabil zu wirken, finde ich. Was die Jahreszeiten betrifft, so fällt es mir schwer, mich auf sie auszurichten. Sie sind da, manchmal wechseln sie. Ich folge der Nacht mit dem Blick. Ich sehe, wie die Pflanzen vorbeifließen, die Nebel da oben, orange und rosa, leuchtende Algen im schwarzen Wasser. Ich träume von der großen Spiegelkugel, zu der die Erde werden wird, wenn wir uns wieder treffen. Was die Krabbler angeht, damit sind die Menschen gemeint, ich höre deine Sorge. Keiner von uns konnte diese Beschleunigung voraussehen. Tröste dich damit, dass alles nach Plan geht. Vielleicht nicht, wie wir glaubten, aber wie wir wollen. Ja, das ist einer der Briefe, den Atlantik an das Mittelmeer schreibt, wo auch nochmal auf andere Briefe verwiesen wird, die scheinbar zirkulieren in dieser erzählten Welt. Und ich finde hier ganz spannend, dass dieses Zitat aus dem Arktis-Brief zum einen auch so auf diese Menschenwelt verweist und zugleich gesagt wird, das ist nicht so verständlich für die Meere. Also dass die Arktis beschreibt, dass sie sich fühlt, als ob sich die Küsten wie Wartende an Bushaltestellen Häuschen erheben. Also das, da finden schon so ja, Verschiebungen auch wieder statt. Aber es ist auch, wenn man sich das chronotopisch betrachtet, ganz spannend, weil hier verschiedene Zeitmarkierungen vorkommen in diesen, man möchte so sagen, Räumen, die erzählen oder die sich äußern. Das Bushaltehäuschen verweist natürlich auf eher das 20. Jahrhundert. Also das ist schon eine Zeitmarkierung. Aber zugleich werden wir in dem ganzen Text eigentlich ziemlich allein gelassen, was die Zeit angeht. Und das, also das ist klar, die Räume erzählen hier, die Räume schreiben. Aber diese Briefe sind anders, als wir es vielleicht gewohnt sind, von Briefen nicht datiert. Also wir können gar nicht erfassen, was so wirklich die erzählte Zeit ist, wann diese Briefe geschrieben werden, wie viel Zeit zwischen den Briefen vergeht. Wir sind damit komplett alleingelassen. Und das finde ich sehr spannend in diesem Text. Und zugleich gibt es aber auch immer wieder diese menschlichen Erinnerungen der Ertrunkenen, die referiert werden. Und die erlauben es wiederum quasi zeitlich, sich an etwas festzuhalten. Also dass man quasi das doch der Menschheitsgeschichte zuordnen kann, worauf sich gerade bezogen wird.
Ich finde es eine sehr überzeugende Dimension nochmal, also Heterochronotopie nochmal anders hier zu denken. Und also ich fand es gerade so ein Beispiel, also wo ein literarischer Text wirklich hilft, dieses heterochronotopische, was wir uns gerade erfunden haben, erlebbar zu machen, könnte man sagen. Also irgendwie fand ich das einen schönen Abschluss und ich finde, wir haben ein neues Wort geprägt, was wir weiter in die Literaturwissenschaft einspeisen sollten oder in die Kulturtheorie.
Ja, sehr gern. vielleicht noch ein Punkt, um nochmal auf Katharinas Frage zum Schluss nochmal zurückzukommen. In den Meeresbriefen gibt es tatsächlich eher auch so ein Zusammenspiel mit anderen medialen Formen, wie Katharina es beschrieben hat bei Strindberg, wo, das muss man vielleicht nochmal sagen, für die, die es nicht kennen, also dieses Bild, die Toteninsel von Arnold Böcklin, wird in Strindbergs Dramentext aufgegriffen und ist so ein, ja, nimmt Einfluss auf die Gestaltung des Bühnenbildes und wird so ein bisschen ausgestaltet, erzählerisch. Das passiert auch in den Meeresbriefen. Da gibt es den Verweis auf ein Bild von Peter Prögel, dem Älteren, nämlich den Sturz des Ikarus. Und das ist sehr spannend, weil das Mittelmeer hat so ein Begehren nach diesem Ikarus, der ertrunken ist, der bekanntlich ja mit den selbstgebauten Flügeln zu nah in die Sonne geflogen ist und untergeht. Und in diesem Bild, was da aufgerufen wird, das ist sehr schön, das sollte man an dieser Stelle vielleicht mal im Internet suchen, wenn man den Podcast hört. Da ist der Ikarus nämlich nur mit einem Bein im Meer dargestellt. Und wenn das Bild nicht Sturz des Ikarus heißen würde, dann würde man nicht unbedingt sofort erkennen, dass dieser Ikarus-Mythos gemeint ist, weil die Welt verläuft einfach weiter im gewohnten Gängen. Und dieses tragische Ereignis für den Vater Daedalus, das ist eigentlich nur am Rande des Weltgeschehens dargestellt.
Ja, da haben wir einen ganz großen Bogen, also nicht nur zu Bilddarstellungen, sondern eben auch zu antiken Texten, mythologischen Vorstellungen und so weiter, die hier in die Texte eingeschrieben sind, in diese ganz gegenwärtigen Texte. Ich wollte mal zwischenfragen, oder wir sind kommen bald zum Ende, aber Alva, wie es mit deinen Fragen und Kommentaren aussieht? Ich sehe hier auf dem Bildschirm, dass du einen großen Zettel voller Notizen hast.
Ist nur A4, so groß ist er gar nicht. ich fand spannend in dem Text von Ostheimer und Zubarek und aber auch in deinem Kapitel diese Frage, also dass ja die Inseln so ein bisschen durch die Globalisierung auch ihre Mythik verloren haben und du ja auch die Frage stellst, welche Eigenschaften denn dann zukünftige Inseln haben. Also ich fand so zwei Sachen spannend, eben einmal diese Frage, was werden denn Eigenschaften von zukünftigen Inseln eventuell Und auch, was ist vielleicht die neue Insel in Zukunft, wenn ja die Inseln jetzt durch Brücken und anderen Formen von Globalisierung ihre Mystik verlieren? Was ist denn heute noch ein mystischer Ort?
Ja, danke für die zwei sehr spannenden Fragen. Also zu den Eigenschaften von zukünftigen Inseln. Mit Blick auf diesen Begriff der Insularitäten, also welche Eigenschaften werden wir ihnen zuschreiben? Also ich glaube, dass das schon noch zunehmen wird, dieses eher posthumane oder posthumanistische, dass wir uns doch eher vorstellen werden, dass die Inseln quasi mit uns Menschen verbunden sind. Also das wird, glaube ich, literarisch mehr noch bearbeitet. Aber das Interessante ist, dass das ja trotzdem Insularitäten bleiben. Also das Stefanie hat das ja auch schon erwähnt, mit dem ist es ja trotzdem eine menschliche Autorin, die das schreibt. Also wir kommen da nicht raus. Dass die Insel tatsächlich selber spricht und mit uns kommuniziert, dass wir wissen werden und dem gerecht werden können, was die Insel denkt, das ist nicht möglich. Und insofern ist aber interessant, wie sich literarische Texte zukünftig damit auseinandersetzen werden. Und es ist definitiv nicht das Ende der Literaturgeschichte, also Literaturgeschichte dieses Inselmotivs. Also es wird sicher noch andere Formen geben. Zu der Frage, was die Inseln ersetzen könnte. Ich glaube, dass es tatsächlich schon lange passiert, dass diese Abwendung nach dem Ende des 19. Jahrhunderts doch die Erdkugel weitestgehend als erforscht galt, dass man sich dem Weltall ja zugewendet hat als so andere Orte. Und dass dieses in der Science Fiction doch die Planeten irgendwie diese Inselrolle übernehmen. Aber da das jetzt auch schon relativ lange geht, ist halt die Frage, was danach kommt. Und darauf habe ich keine Antwort.
Es beruhigt mich, dass du keine Antwort hast und noch nicht als Prophet auftrittst, sondern doch am Ende dann als Literaturhistoriker hier bleibst und Kulturtheoretiker. Wir können aber vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, nämlich auf einen zukünftigen Podcast zumindest. Etwas bescheidener bleibend. Wir treffen uns in drei Wochen, mit Sotirios Kimon Mutsakis. Und Philipp, du hast eine Frage an Kimon mitgebracht, die wir vielleicht jetzt hier in die Zukunft schicken können. Und damit hast du zumindest die Möglichkeit, diesen zukünftigen Podcast mitzugestalten.
Ja, und diese Möglichkeit nehme ich sehr gerne an. Ich habe sogar zwei Fragen mitgebracht. Tatsächlich eine ja noch auf die Vergangenheit verweisen, auf das, worüber wir heute gesprochen haben, aber auch noch weiter auf die Antike. Also, lieber Kimon, wir kennen uns zwar nicht so wirklich, aber ich bin sehr gespannt auf das, was du mir quasi beibringen kannst. Und deswegen hier meine Frage. Also bei Bakhtin gibt es so etwas, das nennt er Abenteuerzeit. Das beschreibt er in der Antike. Und da geht es darum, dass die Heldinnen und Helden in diesen griechischen Mythen das einfach unverändert bleiben von allem, was ihnen so passiert in dieser Abenteuerzeit. Also die starten irgendwo, die Geschichte endet irgendwo und sie sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder manchmal auch zur falschen Zeit am falschen Ort und verpassen sich. Aber das Ganze hinterlässt, sagt Bakhtin, keine Spuren in ihnen. Und jetzt habe ich recherchiert, dass du dich ja mit Heldinnen und Helden auseinandersetzt, insbesondere in der Jugendbuchliteratur. Und mich würde interessieren, ist das bei diesen Heldinnen und Helden auch noch so? Also gibt es da so eine Abenteuerzeit und hinterlässt die Spuren an ihnen oder hinterlässt sie keine Spuren? Das war die Frage 1 mit dem Vergangenheitsbezug und eine Frage mit einem Zukunftsbezug, weil dieser Podcast ja auch immer so in dem Blog Experiment Geisteswissenschaften veröffentlicht wird, würde ich gern von dir wissen, weil du ja auch zur Next Generation gehörst. Welches Experiment in Lehre oder in Forschung oder Lehre und Forschung würdest du gerne einmal machen?
Vielen Dank für die Blicke in die Zukunft, die verschiedenen. Philipp, ich danke dir erstmal und mir verbleibt jetzt ganz kurz noch zu fragen, ob wir irgendetwas ganz Wichtiges nicht zur Sprache gebracht haben oder vergessen haben in Bezug auf die Inhalte unseres heutigen Gesprächs.
Nein, also von meiner Seite, denke ich, haben wir es doch sehr umfassend behandelt.
Ja, mir geht das ähnlich und ich habe wieder viel gelernt und bin sehr dankbar, also durch dich auch wirklich für mich, zumindest einen für mich ganz neuen Text, das Schwarze Paradies, kennengelernt zu haben. Die Meeresbriefe kannte ich schon. Mir bleibt dann noch die frohe Aufgabe, an Alva weiterzugeben, die unsere Ausgangsfrage stellen darf, damit dann Philipp das letzte Wort hat.
Ja, danke auch von mir. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit beiden Texten, auch wenn ich ins Schwarze Paradies nicht so richtig reingekommen und nicht so warm geworden bin. Trotzdem unsere neue letzte Frage. Was wünschst du, würde dein jüngeres Erstsemester-Ich von deinem heutigen Ich wissen?
Ich wünsche mir tatsächlich für mein jüngeres Ich, dass es nichts weiß. Also ich habe da länger drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich sehr gut, dass ich nicht gewusst habe, in welche Richtung es gehen wird. Und das umfasst auch, dass ich Fehler gemacht habe, manchmal falsche Entscheidungen getroffen habe. Und das ist auch in Ordnung. Also mein Rat vielleicht, so allgemeiner gesprochen, für Studierende im ersten Semester, also man sollte sich da nicht so lange grämen, man kann darüber, also das Wichtige ist, dass man das reflektiert, wenn mal etwas falsch gelaufen ist. Aber man lebt ja doch im Moment und trifft die eigenen Entscheidungen im Moment. Und genau, also damit sollte man dann einfach leben. Und es geht sich, um hier einen Austrizismus zu verwenden, es geht sich immer irgendwie aus.
Vielen Dank, Philipp, für dieses Plädoyer, für das Nichtwissen und vielleicht auch nicht alles wissen müssen und ja, das Stolpern und das Fehler machen. Und ich finde, wir haben uns gut durch unser schwieriges Thema gestolpert und danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei gewesen bist, uns und dich gut vorbereitet hast und durch deinen Gegenstand so gut geführt hast. Und dann viel Spaß und Erfolg, wenn dann dein Buch dabei da endlich erscheint, auf das wir uns natürlich auch sehr freuen und das wir gerne lesen werden.
Ja, vielen Dank. Veröffentlichungstermin ist der 10. März.
Das ist eine sehr nahe Zukunft, auf die wir uns freuen.